Seid umschlungen, Millionen. Schön, dass ihr wenigstens gekommen seid. Wahrscheinlich stehen die meisten auf der Autobahn oder sonst irgendwo, weil da ist momentan richtig viel Betrieb. Echt? Also wer sich mal so einen Donnerstagnachmittag versauen will, der kann jetzt irgendwo in Urlaub fahren. Aber ich denke, wir haben ein gutes und auch ein wichtiges Thema und hoffe, dass wir ein bisschen was lernen und noch was verstehen können heute Abend. Und deswegen möchte ich zu Anfang einfach noch kurz mit uns beten. Vater im Himmel, du bist der, der Anfang und Ende geschaffen hat. Du warst in aller Ewigkeit da. Herr, deine Größe, deine Macht, deine Allmacht, deine Allwissenheit, auch deine Allgegenwart ist für uns unverständlich, unbegreiflich, nicht zu fassen. Und doch sagt dein Wort, dass es weit über das hinausgeht, was wir uns überhaupt ermessen oder erdenken können. Und wenn wir heute Abend uns wirklich auch Dinge ansehen wollen, die ganz am Anfang dessen geschehen sind, was du geschaffen hast, Herr, dann bitten wir einfach, dass du uns dein Wort öffnest und auch ein Verständnis dafür öffnest, was du möchtest, was deine Weisheit ist und wie es wirklich war. Herr, dass wir lernen. Bitte schenk uns offene Ohren auch, offene Herzen für das, was du sagen willst. Und leg du ein gutes und gesegnetes Wort in unser Herz, dass wir Zusammenhänge, Grundlagen verstehen und merken, wie sie Auswirkungen in unserem Leben haben. Und so bitte ich, dass du diese Zeit jetzt in deine Hände nimmst und dass du dich darin verherrlichst. Amen. Edmund hat ja letzte Woche eine neue Serie angefangen und die hat die Überschrift Season of Treason. Reimt sich schön im Englischen. Für die, die vielleicht letzte Woche so wie ich nicht da waren, nochmal so eine kurze Übersetzung. Season ist eine Zeit, so eine Zeitdauer, die damit gemeint ist. Und der Begriff Treason wird wörtlich übersetzt mit Verrat oder Hochverrat. Würde also wörtlich übersetzt jetzt sein, die Zeit des Verrates. Die Bedeutung dieses Wortes Treason ist auch ein Verrat oder ein Hochverrat, und zwar gegenüber seinem Land oder gegenüber einem Höhergestellten. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutung dieses Wortes, nämlich ein Vertrauensbruch gegenüber einem Höhergestellten. Und ich denke, das sind zwei ganz wichtige Dinge, die wir damit verbinden müssten. Zum einen wirklich der Verrat, zum anderen auch ein Vertrauensbruch. Und dieses Thema werden wir jetzt auch in den nächsten Wochen so ein bisschen untersuchen. Und mein Thema für heute Abend, was ich bekommen habe, ist der Verrat des Teufels, der Verrat Luzifers und wie sein Verrat zu den Menschen dann überging. Und damit verbunden ist auch so die Frage, wo kommt das Böse her? Wo ist der Ursprung des Bösen? Ist das Böse etwas, was Gott geschaffen hat? Oder wo beginnt das Böse? Dazu wollen wir uns zuerst mal diesen Block ansehen, der Verrat des Teufels. Und da möchte ich euch bitten, eine Bibelstelle aufzuschlagen in Hesekiel. Wie man so schön sagt, wer eine Bibel dabei hat, schlage bitte auf Hesekiel Kapitel 28. Wer keine Bibel dabei hat, setze sich neben einen Gläubigen. Das sagen die immer in Brasilien. Ich finde es immer sehr erfrischend. Jesaja Kapitel 28. Und dort möchten wir die Verse 11 bis 19 lesen. Hesekiel, ja, nicht Jesaja. Hesekiel Kapitel 28, die Verse 11 bis 19. Dazu müssen wir erstmal erwähnen, der Kapitel 28 ist überschrieben mit Drohrede und Klagelied über den Fürsten von Tyros. Das heißt, das, was der Prophet, was der Hesekiel hier sagt, richtet sich zuerst auch mal ganz konkret gegen einen leiblichen, einen reell existierenden König. Aber gerade diesen Abschnitt, den wir jetzt lesen, geht weit darüber hinaus. Er beinhaltet Dinge, die auf keinen Menschen zutreffen können. Und so kann man sicher davon ausgehen, dass hier zweierlei gemeint ist. Einmal eine Anklage des Königs von Tyrus, aber auch eine Anklage des Teufels selbst. Und das, was hier jetzt beschrieben ist, ist etwas, was wirklich in seiner Zeit weit zurückreicht und uns so ein bisschen Einblick über das geht, was im Ursprung in der Schöpfung geschehen ist. Da kommen wir gleich zu. Wir lesen erstmal die Verse, Hesekiel 28, 11 bis 19. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm: So spricht der Herr, Herr, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke, Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub, und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handels fülltest du dein Inneres mit Gewalt und sündigtest. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes und trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzten sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bis dahin auf ewig. Ein ganz wichtiger Abschnitt, und ich denke, es ist nicht schwer zu sehen, dass das nicht auf einen Menschen zutreffen kann. Eine ganz wichtige Parallelstelle dazu, die werden wir auch noch lesen. Schlagt auch die bitte mal auf. Das ist jetzt der Prophet Jesaja. Und dort Kapitel 14, die Verse 12 bis 16. Hier ist es ähnlich. Auch hier ist überschrieben Freude und Staunen über den Sturz Babels und seines Königs. Also auch hier ist die Prophetie an den Menschen gerichtet, und doch gibt es Parallelen, die ganz eindeutig auf den Teufel selbst hinweisen. Jesaja 14, 12 bis 16. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen: Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Die dich sehen, betrachten dich, sehen dich genau an. Ist das der Mann, der die Erde erbeben ließ, Königreiche erschütterte? Soweit mal die beiden Texte, soweit Gottes Wort, die Bibel selbst. Und wenn wir uns jetzt Gedanken über diesen Vers machen, dann ist ja zuerst mal die Frage, wann spielt sich das denn hier überhaupt ab? Können wir das irgendwo in irgendeine Zeit einordnen in der Bibel? Dazu geht mal ganz an Anfang der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und ich denke, es ist auch so ganz wichtig, dass wir durchaus offen die Schrift studieren, aber da auch versuchen, mit einem Verständnis, mit einfach einem guten Hinterfragen an die Bibel ranzugehen. Denn wie so schön gesagt ist, jemand, der versucht, tief zu graben, wird viel Erkenntnis von Gott geschenkt bekommen. Natürlich kann ich das nicht mit meinem Intellekt erfassen, sondern durch den Heiligen Geist muss Gott mir sein Wort aufschließen. Aber vieles in der Bibel überlesen wir einfach. Wir lesen darüber hinweg. Und wenn wir uns mal die Dinge genau ansehen, dann finden wir oft Sachen, die uns vorher gar nicht so aufgegangen sind und denken wir nachher, Mensch, ist doch klar, steht doch da, das habe ich so nie gesehen. Und von daher ist es wichtig, wenn wir immer versuchen, da tief reinzugraben. Wobei man da auch immer sagen muss, die Schrift an sich ist letztendlich nicht unser Ziel, sondern die Schrift ist das Medium. Unser Ziel liegt dahinter. Jesus selbst sagte zu den Pharisäern, ihr versucht in der Schrift das Leben zu finden. Aber die Schrift ist es, die von mir zeugt. Das sagt Jesus in Johannes 5, 39. Und das ist ganz wichtig. Es darf nicht sein, dass die Schrift das Ziel wird, sondern dass wir versuchen, das zu verstehen, was die Schrift uns sagen will. Denn die Schrift zeugt von Gott. Und dass wir durch die Schrift versuchen, Gott zu erkennen, damit es uns halt nicht passiert, wie damals den Juden, die so in der Schrift ja sich verzettelt haben, denen die Schrift nachher selbst im Wege stand, die so komplizierte Konstrukte in der Schrift erdacht haben, dass die Jesus, von dem die Schrift gezeugt hat, überhaupt nicht mehr erkennen konnten. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer versuchen, hinter die Schrift auf Gott zu sehen, auf das, was Gott uns sagen will. Und auch wenn wir jetzt so ein paar Gedanken darüber machen, dann ist das, was ich euch jetzt weitergebe von Menschen, die sich so Gedanken über die Bibel machen, etwas, was wir in der Bibel so ausgedrückt nicht finden, aber was sehr sinnvoll und auch sehr logisch klingt. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Edmunds Auslegung über 1. Mose 1, Vers 1 erinnern könnt. Ich glaube, die war 6 Wochen lang über den einen Vers. Und wenn ihr da noch einen Begriff vielleicht im Kopf habt, die Gap Theory, diese Lückentheorie, wo in dem ersten Vers Bibelforscher, ich glaube zwischen dem ersten und zwischen dem zweiten Vers, eine Lücke sahen und da alle möglichen Gedanken zu haben. Mal ein paar Gedanken zu dem ersten Vers. Zu dem zweiten Vers ist es. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wenn wir das so lesen, und die Erde war wüst und leer, dann ist das relativ statisch. Interessant ist aber, dass das Wort und die Erde war, das Wort, was hier für war steht, kann auch wurde bedeuten. Später in dem Text lesen wir zum Beispiel, und es wurde Abend und es wurde Morgen. Das ist genau das gleiche Wort. Also hier ist Dynamik, während in dem Wort es war, wüst und leer, das erstmal statisch ist. Jetzt sagen Menschen natürlich, okay, wir haben jetzt auf der einen Seite den Schöpfungsbericht, wo Gott jetzt den Garten Eden schafft. Das ist jetzt chronologisch aufgelistet. Aber wir sehen, dass der Teufel in dem Schöpfungsbericht ja schon gefallen war. Der Teufel in Form der Schlange verführt den Menschen. Also ist der Teufel oder die Engel auch hier in diesem Schöpfungsbericht nicht erwähnt. Jetzt haben wir eben gelesen, wie der Teufel war. Wie können wir das dann jetzt einordnen? Und jetzt sagen Menschen, Bibellehrer, wenn wir mal lesen, die Erde wurde wüst und leer, dann muss was davor gewesen sein. Denn hier wird ja nicht berichtet, was vor dem Wüsten und Leeren war. Also woher die Erde an sich kommt, das sagt die Bibel uns ja gar nicht, sondern sie setzt auf in dem Zeitpunkt, wo die Erde wüst und leer bereits ist. Wenn man sich jetzt Gottes Schöpfung ansieht, beziehungsweise Gottes Schaffen ansieht, und wir davon ausgehen, dass die Erde von Anfang an wüst und leer war, müssten wir sagen, Gott hat etwas geschaffen, was wüst war und was leer war. Das wiederum widerspricht eigentlich dem Schaffenswerk Gottes. Gott schafft nichts, was wüst ist. Gott schafft nichts, was leer ist. Und so, wenn wir diesen Gedanken einfach mal weiterdenken, kommen wir dahin, dass wir die Überzeugung haben können, dass vor dem Schöpfungsbericht, den wir hier in 1. Mose Kapitel 1 finden, Gott zuerst etwas anderes geschaffen hatte. Und das bezieht sich auf den Bericht in Hesekiel. Nämlich, dass Gott die Erde in einer anderen Form geschaffen hatte, wie sie hier in dem Text aufsetzt, und dass der Teufel, die Engel, vorher geschaffen waren. Und weiter, dass der Teufel, von dem hier auch in Hesekiel berichtet wird, dass er einen Thron hat, dass der Teufel wohl der Herrscher dieser Schöpfung war. Und mit dem Fall des Teufels die ganze Schöpfung in ihrem ursprünglich geschaffenen Zustand gefallen ist, sodass sie anschließend wüst und leer war. Das sind natürlich nur logische Schlussfolgerungen anhand der Informationen, die wir in der Bibel finden. Das können wir nicht so als fest erstmal aufstellen. Das ist nicht geschriebenes biblisches Wort. Aber für mich macht vieles darin Sinn. Denn wenn wir hier lesen, den Schöpfungsbericht, der Teufel ist schon da. Wenn er aber wunderbar geschaffen war, wo ist es dann passiert? Was ist dazwischen passiert? Und das klingt für mich logisch, klingt für mich sehr vernünftig. Das würde bedeuten, dass Gott etwas geschaffen hat, was wunderbar war, was vollkommen war, was ohne Sünde war, was ohne Fehl war. Und in der Sünde des Teufels ist die ganze Schöpfung mitgefallen. Und dann gehen wir den Schritt weiter. Der Teufel hat seine Herrschaft auch über diese Schöpfung verloren. Denn Gott hat ja gesagt, ich habe dich zu Boden geworfen. Ich habe dir deine Macht genommen. Und Gott setzt den Menschen stattdessen auf die Erde. Und jetzt geschieht das, dass der Mensch auch fällt, weil der Teufel ihn verführt. Und so ist ein bisschen eine chronologische Aufstellung dessen, was man hier an Hesekiel und Jesaja in Verbindung mit 1. Mose so konstruieren kann. Denke ich, ist vielleicht für euch ganz interessant. Für mich ist es ein sehr interessanter Gedankengang. Denn vieles darin wird logisch. Vieles, für das wir vielleicht so gar keine Fragen haben, aber auch gar keine Antworten. Und von daher passt es für mich ganz gut. Das nur mal so als Einschub, wie gesagt, nur mal so, um euch das mal mitzugeben. Vielleicht sagt ihr, gut, hilft mir eh nichts, ist eh Quatsch. Aber vielleicht ist es auch mal ganz interessant und erhellt das ein oder andere dunkel. Zurück in Hesekiel Kapitel 28. Jetzt kommen wir ja zu dem Punkt des Verrates des Teufels. In Jesaja haben wir ja eben gelesen von dem Glanz des Morgensterns. Ich will nochmal gerade gucken, und zwar schreibt der Jesaja: Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Glanzstern ist wörtlich übersetzt einfach Luzifer. Luzifer ist der Name Morgenstern, und Morgenstern bedeutet Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Und das drückt sich auch in dem Bericht über die Schöpfung aus. Der Hesekiel sagt, du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Vollkommen, kein Fehler, kein Makel, nichts, vollkommen in allem. Und die Aufzählung, deine Decke war Karneol, Topas, Jaspis, Türkis, unbeschreiblich, dass man sich das kaum vorstellen kann, wunderbar zu lesen, vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Jetzt ist die Frage, wo kommt das Unrecht her? Ich denke, wir finden die Erklärung in Vers 17. Ich lese nochmal Vers 17, da steht, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Luzifer ist das höchste von Gott geschaffene Wesen. Es gibt über Luzifer nur einen einzigen. Das ist Gott selbst. Luzifer ist der Sohn der Morgenröte, der Glanzstern. Er herrscht über Gottes Schöpfung. Er ist so vollkommen, dass die Berichte hier ja fast irreal scheinen, in dem, wie sie ihn beschreiben. Und er hat Macht. Er hat von Gott einen Thron bekommen, er hat eine Herrschaft bekommen, Gott hat ihn eingesetzt und Gott freut sich an ihm. Gott hat Freude an seiner Schöpfung, Gott hat Freude an seinem Geschöpf. Aber er ist ein Geschöpf. Und wenn wir jetzt lesen in Vers 17, dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit, dann müssen wir versuchen, uns die Situation vorzustellen. Luzifer hat über sich, neben sich niemand mehr. Und irgendwo ist der Moment, wo Luzifer die ihm zugedachte Aufgabe, nämlich Gott anzubeten, die Schöpfung zu bewahren, sozusagen in Gottes Schöpfung zu regieren, nicht mehr wahrnimmt. Irgendwo kommt der Punkt, wo Luzifer von Gott wegsieht, sich von Gott abwendet und auf sich selbst sieht. Vielleicht der Moment, wo er sieht, dass die Schöpfung, alle geschaffenen Wesen ihm untertan sind. Vielleicht der Moment, wo er seine Schönheit bewundert. Vielleicht den Moment, wo er irgendwo an einem Spiegel vorbeigeht und seine Schönheit sieht und sich an seiner Schönheit einfach erfreut. Vielleicht der Moment, wo er denkt, Mensch, bin ich schön. An sich erstmal nichts Schlimmes, denn die Schöpfung Gottes war vollkommen. Das ist richtig, er war schön. Aber er hat sich in irgendeiner Weise von Gott abgewandt. Er hat seinen Blick von Gott weggenommen und auf sich selbst gesehen. Und das wird hier beschrieben. Wegen deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Das heißt, seine Schönheit, seine Macht, sein Glanz sind ihm in der Art bewusst geworden, dass sie ihm mehr bedeuten als Gott selbst. Er ergötzt sich an sich selbst. Und das ist der Moment, wo er Unrecht tut. Und eines ist dabei für uns ganz wichtig zu wissen, wenn wir fragen, wo kommt denn das Böse her? Gott hat alles geschaffen, das lesen wir auch in Kolosser 1, Vers 16. Alles ist durch Jesus Christus geschaffen worden. Das Böse ist aber nichts, was geschaffen war. Das Böse war nicht hier in der Gestalt, dass es existierte, sondern das Böse entstand in dem Vakuum, was Gott in Luzifer hinterließ, als er von Gott wegsah. Ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Das Böse entstand in der Leere. Das ist ganz wichtig für uns zu wissen oder zu verstehen. Wäre das Böse etwas Geschaffenes, wäre Gottes Schöpfung nicht vollkommen. Wäre das Böse geschaffen, hätte es eine Kraft in sich selbst. Aber da das Böse nichts Geschaffenes ist, sondern etwas in der Leere Entstandenes, was entsteht, wo Gott auf einmal weg ist, ist es etwas, was nicht erschaffen war. Ist vielleicht sehr theoretisch, ist vielleicht auch sehr schwer, aber wir gehen gleich nochmal da ein bisschen weiter, was das praktisch bedeutet. Aber das ist wichtig. Luzifer sieht von Gott weg. Luzifer sieht auf sich selbst. Er ergötzt sich an sich selbst. Und jetzt sagt er, Gott, der ist nur so viel höher wie ich. Da komme ich auch noch drüber. Ich bin schön, ich bin mächtig, ich bin klasse. Ich will höher. Und eine Parallele dazu, an die wir vielleicht denken, in Matthäus Kapitel 12, 43 ist der Bericht von dem leeren Haus, in welches die Dämonen einziehen. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Da wird berichtet, dass wenn jemand die Dämonen aus einem Hause austreibt, dann ziehen die Dämonen in der Gegend rum. Und wenn die dann nirgendwo eine Stelle finden, wo die wohnen können, kommen die zurück und gucken, na, mal gucken, ob da noch Platz ist. Und wenn das Haus leer ist, ziehen sie darin ein. Und für uns ist es ganz wichtig zu wissen, dass Leere immer gefüllt wird. Es gibt keine neutrale Leere, geistlich gesehen. Entweder bin ich mit Gott gefüllt oder ich bin mit etwas gefüllt, was nicht Gott ist. Und etwas, was nicht Gott ist, ist immer das Böse. Das, was nicht gut ist. Wenn wir das definieren, müssen wir sagen, das Gute ist das, was Gott entspricht, und das Böse ist das, was nicht Gott entspricht. Und vielleicht kennt ihr das ganz praktisch aus eurem Leben. Ist irgendwann mal der Kopf richtig leer? Nahezu nie. Irgendwelche Gedanken gehen uns immer im Kopf rum. Und umso mehr ich meine Gedanken sich selbst überlasse, desto negativer werden sie in der Regel. Wenn ich irgendein Problem habe und lasse meine Gedanken kreisen, dann gehen die immer tiefer, die ziehen mich immer runter. Das heißt, etwas, was leer ist, wird immer automatisch von etwas gefüllt. Und in der Welt, in der wir leben, in der Schöpfung, die gefallen ist, ist es immer etwas Böses, was die Leere füllt. Und genauso war es bei Luzifer. In der Abwendung von Gott entstand die Leere. Und die Leere hat Luzifer mit sich selbst gefüllt. Mit etwas, was nicht Gott entsprach. Und darin entsteht die Sünde. Ein Beispiel. Ein anderes Bild, um das zu erklären. Finsternis und Licht ist ein sehr gutes Beispiel. Die Bibel gebraucht dieses Bild Finsternis und Licht. Und das ist immer ganz wichtig. Wenn ihr die Bibel lest, guckt immer nach den Bildern, nach den Symbolen. Brot ist nie nur Brot. Hefe ist nie nur Hefe. Wasser ist nie nur Wasser. Licht oder Leben ist nie nur Leben, also biologisches Leben. Oder Tod ist nie nur biologischer Tod. Die Dinge haben immer eine Bedeutung, die dahinter steht. Und genauso ist es bei Licht und auch bei Finsternis. Wir lesen im Johannes Kapitel 1, dass das Licht in die Welt kam, dass das Licht in die Finsternis kam, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das ist das klassische Beispiel, die klassische Stelle dafür, dass Gott Licht ist und die Welt, das Böse, das von Gott getrennte Finsternis ist. Jetzt müssen wir einfach mal überlegen, was ist Finsternis? Ist die Finsternis eine Kraft? Ist sie eine in sich mächtige Kraft? Ist sie nicht. Finsternis ist nur die Abwesenheit von Licht. Finsternis ist nie ein Zustand, der in sich Kraft hat. Ich kann hier alle Rollos runtermachen, alle Lichter ausmachen, dann ist Finsternis. Aber ich muss nur ein kleines Kerzchen anzünden und sofort ist Licht da. Und das ist ein ganz wichtiges Beispiel für das Böse und für das Gute, für Gott und für Luzifer. So wie die Finsternis nicht gegen das Licht kämpfen kann, wir können alle Finsternis dieser Welt in einen Raum packen. Wenn wir ein kleines Lichtlein anzünden, wird es hell. Die Finsternis kann nichts dagegen tun. Die Finsternis kann nicht gegen das Licht kämpfen. Aber das Licht verdrängt immer die Finsternis. Immer. Es geht nicht anders. Es geht nicht, dass die Finsternis das Licht erdrückt. Und das ist das perfekte Beispiel für das Gute und für das Böse. Das Böse ist nur die Abwesenheit von etwas Gutem. Das Böse ist das Nichtvorhandensein des Guten. Das Böse an sich kann nie das Gute überwinden. Das Gute überwindet immer das Böse. Wir erleben das vielleicht anders, wir stellen uns das auch nicht vor. Aber das Prinzip der Bibel, das Prinzip Gottes ist genauso. Das Gute überwindet das Böse. Wo immer das Gute auftaucht, muss das Böse weichen. Es gibt keine Kompromisse. Es gibt kein Halbdunkel. Und so ist immer Licht stärker als die Finsternis. Aber das ist ein ganz tolles Bild, um zu verstehen, was damals geschehen ist. In Luzifers Abwendung von Gott, in Luzifers Selbstergötzung, verschwand Gott aus dem Bild. Und in dem Augenblick entstand die Finsternis. Und dabei ist es auch sehr wichtig, wenn wir da mal verstehen, was Sünde bedeutet. Sünde ist ein breit getretener Begriff, genauso vergewaltigt wie der Begriff Liebe. Sünde sind drei Punkte in Flensburg, Sünde ist ein Stück Sahnetorte zu viel, Sünde ist alles. Sünde ist etwas, was keine Bedeutung mehr hat. Sünde in seinem ursprünglichen Begriff heißt im Hebräischen Chatat oder Chatat, wahrscheinlich sagen die Chatat irgendwas, oder im Griechischen heißt es Harmatia, Hamatia, weiß ich auch nicht, wie man das ausspricht. Die Bedeutung dieses Begriffes heißt das Ziel verfehlen, getrennt sein oder etwas übertreten. Die haben sogar damals bei Olympia beim Bogenschießen, wenn jemand daneben geschossen hat, hat der da hinten an der Zielscheibe stand, Hamatia gerufen. Sozusagen Sünde. Wenn der vorbeigeschossen hat, hat er Sünde gerufen. Also passt in unser Bild von Sünde überhaupt nicht rein. Natürlich hat er nicht bewusst vorbeigeschossen, das wollte der nicht. Aber die Bibel, so wie sie Sünde versteht, ist das Verfehlen des Zieles, ist die komplette Trennung. In ihrem Grund, in der Bedeutung, geht es nicht um einzelne Dinge. Es geht nicht um das Aufzählen einzelner Taten, die nicht so sind, wie Gott sie haben möchte. Es geht ganz konkret darum, dass der Mensch vollkommen die falsche Richtung hat, dass der Mensch das Ziel verfehlt. Es geht um einen Zustand, es geht um den Zustand der Trennung von Gott. Und deswegen ist auch Buße wiederum nicht, dass man bessere Taten tut, sondern dass man eine vollkommene Richtungsänderung einnimmt und dass man sich bewusst ist, auf welchem Weg man ist und dass der Weg in eine Sackgasse läuft, dass der Weg das Ziel verfehlt und seine ganze Richtung korrigiert. Das ist der ursprüngliche Begriff von Sünde und von Buße. Und das entsteht alles hier in dem Fall Luzifers. Die Trennung von Gott, die es vorher nicht gab. Die Schöpfung war vollkommen, sie war vollkommen Gott zugetan. Und in Luzifers Selbstüberschätzung, in Luzifers Hochmut entsteht Sünde, entsteht Trennung von Gott. Und das ist auch der Grund, warum Gott den Hochmut so hasst. Lass uns nochmal gucken, Jesaja Kapitel 14. Das ist so deutlich. Luzifer ergötzt sich an sich selbst. Er ist der Meinung, er wäre der Tollste, der Größte, er wäre größer wie Gott. Er sagt, ich will mich erheben. Und deswegen sehen wir hier auch in Vers 13 und Vers 14. Ich will zum Himmel aufsteigen. Ich will meinen Thron aufrichten über den Sternen Gottes. Ich will auf Wolkenhöhen aufsteigen. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Ich will. Ich, mich, mir und mein. Immer ich. Erst komme ich und dann komme ich. Und dann komme ich und dann kommt erstmal eine Zeit lang nichts und dann komme ich. Und dann wieder ich. es geht nur noch um ich, um mich. In der Abwendung Gottes geht es nur noch um mich. Und deswegen hasst Gott Hochmut. Hochmut ist die Mutter aller Sünden. Hochmut ist das Fundament der Sünde. Ich will. Und daraus entsteht alles. Wo Gott war, komme ich hinein. Das ist die Sünde. Und daraus entsteht alles, was wir dann immer so an Taten aufzählen. Aber das Fundament bin ich. Ich. Und auf diesem Fundament baut sich alles auf. Es ist traurig zu lesen. Man sollte meinen, wenn man jetzt so den Hesekiel liest, dass man denkt, unglaublich. So was Schönes. Allein schon die Beschreibung ist unglaublich. Dass dieses Geschöpf so fällt, es ist bitter. Das ist zutiefst bitter. Und so kommen wir zu dem nächsten Block, der Verrat des Menschen. Wie gesagt, wenn wir das mal so annehmen, wie eben erklärt, ist mit Luzifer die Schöpfung gefallen, verschiedene Engel sind gefallen. In der Bibel wird auch von gefallenen Engeln gesprochen, wobei man auch da keine Bibelstellen zitieren kann, die das wirklich befriedigend erklären. Aber wir leben in einer gefallenen Schöpfung und das lesen wir jetzt. Wir wenden uns dem Verrat des Menschen zu. Jetzt haben wir den Verrat Luzifers gesehen, der die Entstehung des Bösen, die Entstehung der Sünde. Und ich hoffe, das war so verständlich. Ich weiß, das ist manchmal ein bisschen theoretisch, aber da muss man mal ein bisschen denken, da muss man so mal seinen Kopf ein bisschen frisch haben, vielleicht ein bisschen frische Luft drin haben, dann geht das auch. Könnt ihr auch nochmal zu Hause nachdenken, wenn das zu theoretisch war. 1. Mose Kapitel 3, der Verrat des Menschen, die Verse 1 bis 7. Dort lesen wir, und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr, und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ich glaube, der Kernvers, die Kernaussage ist in Vers 5. Wir lesen zwar in Vers 6, dass die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Ist schon vielerlei sicherlich auch darüber gepredigt worden, inwieweit das jetzt auch eine Schwäche anspricht, die Frauen konkret betrifft. Ich behaupte mal, dass es nicht in erster Linie die Speise war, die sie interessiert hat, die Lust der Augen und auch nicht, dass sie mehr Erkenntnis bekommt. Ich würde mal behaupten, den Grund finden wir in Vers 5. Die Schlange sagt ihr, ihr werdet sein wie Gott. Was hat Luzifer gesagt? Ich will sein wie Gott. Ich will mich dem Höchsten gleich machen. Hier finden wir Periode, wie auch immer später, eine vollkommene Schöpfung, der Garten Eden. Menschen, die in Unschuld vollkommen geschaffen sind. Ja, die Schlange hatte dahingehend recht, dass sie sagt, sie werden anschließend Einsicht haben verstehen, was gut und böses ist. Das hatten sie vorher nicht. Sie waren unschuldig. Sie wussten nicht, was böses ist. Da hatte die Schlange recht. Sie wussten nachher, wussten sie, was böses ist. Aber warum? Ist es nicht, weil sie hier sein wollten wie Gott? Der Gedanke, mehr zu sein, der Gedanke, höher zu steigen, der Gedanke, von Gott nicht alles bekommen zu haben, das ist Sünde. Und Adam und Eva erkannten, was Gutes und was Böses war. Das Gute war die unschuldige Verbindung mit Gott, das vollkommene Vertrauen, die vollkommene Beziehung des Menschen mit Gott. Das Böse war, dass Gott sich von den Menschen zurückzog. Sie hatten es erkannt, die Trennung von Gott. Und hier finden wir das genau wieder wie vorher bei Luzifer. Es ist so traurig, aber es ist so realistisch, es ist so alltäglich und praktisch. Der Mensch ist nicht mit dem zufrieden, was Gott ihm zugedacht hat. Der Mensch will mehr. Er will nicht von Gott abhängig sein, er will nicht auf Gott sehen. Ich habe mal so drei Slogans, die mir in der Werbung immer wieder auffallen. Früher hat Du darfst damit geworben, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich würde mich gerne entwickeln, ich würde gerne wachsen. Du darfst wirbt mit, ich will so bleiben, wie ich bin. Heute wirbt Du darfst mit dem Slogan, verlieb dich neu in dich. Interessant, oder? Verlieb dich neu in dich. Oder die Postbank wirbt mit dem Slogan, unterm Strich zähl ich. Wo ist das Gute? Wo ist das Böse? Letztendlich ist das der Mensch. Unterm Strich zähl ich. Das ist wichtig. Ich, mir, mein, mich. Und das ist Sünde. Und das finden wir in unserem Leben, das finden wir in unserer Natur immer und immer wieder. Wir geben uns mit dem nicht zufrieden, was wir sind und was wir haben. Wir wollen mehr. Wir misstrauen Gott. Dieser Gedanke, mehr zu sein, der findet sich überall. Wenn ihr mal die ganzen Religionen durchguckt, sehr klassisch dafür der Humanismus, der in sich genau diese Bewegung begründet, der Mensch ist mehr. Der Mensch ist besser, der Mensch ist höher, der Mensch erhebt sich selbst. New Age, das Göttliche in mir oder auch die Anthroposophen oder der Buddhismus. Ich habe ein Zitat mal von Rudolf Steiner rausgesucht, das ist absolut faszinierend, erschütternd. Da geht es darum, dass der Mensch in sich glaubt, Gott zu sein. Rudolf Steiner hat mal bei einer Eröffnung einer Schule gesagt, Zitat, eine höchste, heilige, religiöse Verpflichtung jedoch ist es, das göttlich-geistige, das in jedem Menschen, der geboren wird, neu erscheint und sich offenbart, in der Erziehung zu pflegen. Dieser Erziehungsdienst ist religiöser Kult im höchsten Sinne des Wortes. Erziehung und Bildung sind ein Altardienst, der am göttlich-geistigen des heranwachsenden Menschen vollbracht wird. Wow! Das ist der Kern. In mir ist etwas Göttliches, in mir ist etwas Vollkommenes, in mir ist Gott selbst. Das klingt gut. Die Anthroposophen, die haben mächtig Zulauf. Da kommt die Bibel hin und sagt, der Mensch ist böse von Grund auf. Klar, dass das keiner hören will. Das macht mir doch nur ein schlechtes Gefühl. Dass das aber überall genau das Problem ist, das will ich erstmal nicht hören. Ich sehe auf mich. Und diese Abwendung von Gott, die ist die Ursache aller Probleme. Und ich sage euch das, das merkt man gerade auch in der Eheseelsorge. Eines der zentralsten Probleme ist, dass jeder nur auf sich guckt. Meine Verletzung, meine Enttäuschung, meine nicht erfüllten Wünsche, meine nicht erfüllten Sehnsüchte, mein. Und was du gemacht hast und das und das und das, ein grundlegendes Problem, das ich auf mich sehe, weg von Gott. Sünde in ihrer tiefsten Form. Es gibt andere Formen letztendlich auch dieser Sünde, die wir natürlich, Gott sei Dank, ein bisschen anders betrachten mit etwas mehr Barmherzigkeit, die aber auch in sich Sünde sind. Folgen der Abwendung Gottes. Selbstmitleid zum Beispiel. Selbstmitleid ist Sünde. Selbstmitleid wirft Gott vor, an mir irgendwas nett getan zu haben. In Selbstmitleid bedauere ich mich selbst. Und wenn in Römer 8, Vers 28 steht, dass alles mir zum Besten dienen soll und dass Gott sich in mir wirklich mächtig erweisen will, wo hat Selbstmitleid Platz? Wo kann ich jammern, wenn in der Bibel steht, der David sagt Gott, ich danke dir, dass ich so bin, wie ich bin, wie du mich geschaffen hast. Depression ist genau das Gleiche. Ist in vielen Auswirkungen eine Form von Sünde. Und ich möchte das so sagen, weil ich das selbst kenne. Und ich weiß, in meiner Depression lebe ich nicht in dem Willen Gottes, sondern in der Trennung von Gott. In meiner Depression gebe ich Gott nicht den Raum, den Gott haben will. Und da müssen wir so ehrlich sein und sagen, auch das ist Sünde. Sie wirkt sich anders aus. Aber es ist Trennung von Gott. Sie lässt Gott keinen Raum. Zweifel oder Angst, genau das Gleiche. Es sind Formen auch des Getrenntseins von Gott. Zustände, die Gott nicht den Raum geben und das Vertrauen geben, der Gott gebührt. Und wenn wir daran denken, dass Verrat oder ein Vertrauensbruch hier betrachtet wird, dann ist das eine Form des Vertrauensbruchs. Und so ehrlich muss ich sein. Nicht, um mich dann jetzt wieder zu geißeln und zu sagen, oh Dirk, du bist so schlecht und selbst in deiner Depression bist du noch in Sünde und gib mir noch einen und jenen. Sondern, dass ich einfach verstehe, was ich zu tun habe. Und das ist ganz praktisch. Was sagt dann die Bibel? Oder wie soll ich denn kämpfen? Kommen wir nochmal zurück zu dem Bild Licht und Finsternis. Wie kämpfe ich gegen Finsternis? Indem ich nach der Dunkelheit trete, schlage, rufe, buh, geh weg. Die Dunkelheit bekämpfe ich nur, indem ich ein Licht anzünde. Mehr muss ich nicht machen. Ich muss nur ein Licht anzünden. Wenn ich Angst habe, im Dunkeln zu schlafen, dann lasse ich die Türen spalt auf. Ganz einfach. Und wie bekämpfen wir die Dunkelheit in unserem Leben? Wie sollen wir das tun? Galater 5 steht, lebt im Geist, so werdet ihr die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus. Die Bibel sagt das ganz praktisch. Kämpf nicht gegen die Dunkelheit. Zünde ein Licht an. Ich soll mich nicht mit der Dunkelheit befassen, ich soll mich mit dem Licht befassen. Ich soll mich auf das Licht ausrichten. Ich soll mich auf das Licht konzentrieren und nicht auf die Dunkelheit. Wisst ihr, wir machen das so oft auch in unserem persönlichen Leben. Wir bedauern uns, weil wir so schlecht sind und drehen uns so oft um uns selbst. Und denken, das wäre auch noch besonders heilig oder besonders geistlich, weil wir uns ja so schlecht fühlen. Das ist nicht geistig, das ist auch nicht heilig. Ich soll zu dem Licht gehen. Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Das heißt, ich soll mich nicht länger mit meiner Schuld befassen, wie Jesus selbst es getan hat. Meine Schuld ist bezahlt. Ich soll Licht in mein Leben fallen lassen. Und das Licht wird die Dunkelheit von ganz alleine besiegen. Und so ist es ganz wichtig, dass wir die Perspektive bekommen, weg von dem Negativen, von dem wir uns fernhalten wollen, als hin auf das Licht. Und Jesus selbst, das Licht selbst, wird die Dunkelheit vertreiben. Das ist nicht mein Job. Ich kann die Dunkelheit nicht vertreiben. Ich kann nicht gegen die Dunkelheit kämpfen. Aber ich kann mich dem Licht zuwenden. Und das Licht wird die Dunkelheit vertreiben. Das ist das, was Jesus möchte. Das ist das, was Gott möchte. Und wenn wir jetzt nochmal so ganz grob darüber gehen, der Ursprung des Verrates ist der Fall Luzifers. Luzifers Abwendung von Gott. Luzifers Selbstergötzung und die damit verbundene Trennung von Gott, in der die Sünde ihren Ursprung nimmt. In der das entsteht, was wir heute noch erleben, dass wir uns erhöhen wollen, dass wir mehr machen wollen, als Gott uns zugedacht hat. Das ist einer der Gründe, warum Gott Hochmut wirklich hasst. Nicht den Hochmütigen, nicht den Sünder, aber die Hochmut. Sprüche 3, Vers 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen, den gibt er Gnade. Ich soll mich nicht erhöhen, sagt die Bibel, ich soll mich erniedrigen. Markus 10, 43 berichtet Jesus davon, wie die Herrscher der Nationen sind. Er sagt, Leute, bei euch ist es genau umgedreht. Gott stellt alles auf den Kopf. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Der Teufel hasst das. Der Teufel hasst es, wenn mir Unrecht geschieht und ich vielleicht das Recht hätte aufzubegehren, und ich mich demütige, auch wenn es mir schwerfällt. Das hasst der Teufel wie die Pest, würden wir sagen. Er findet nichts schlimmer als Demut, wenn ich von meinem Recht keinen Gebrauch mache, wenn ich auf die Knie gehe, in Demut vor Gott oder auch vor anderen Menschen. Das ist dem Teufel sowas von zuwider. Und noch ein ganz wichtiger Gedanke. Sünde ist die Trennung von Gott. Und etwas, was uns auch klar im Blick sein sollte, Buße bedeutet Hinwendung zu Gott. Das ist wichtig, auch wenn wir mit Menschen über Glauben oder auch über Bekehrung reden. Ich denke noch darüber nach. Ich habe mit einem Menschen gebetet, dem ich gesagt habe, was er tun muss, um zu Gott zu kommen, der sein Leben Gott übergeben hat. Der war aber nicht lang bei uns in der Gemeinde und ich weiß nicht, ob ich das nicht viel zu einfach gemacht habe. Warum kommen Menschen zu Gott, gerade wenn sie irgendwo tief unten sind? Realisieren Menschen, dass sie wirklich von Gott getrennt sind? Oder wollen Menschen einfach nur, dass Gott ihnen bei irgendwas hilft? Der Unterschied ist riesengroß. Wenn ich erkenne, dass ich von Gott getrennt bin, dass ich sozusagen auf der falschen Straße bin, dann nehme ich eine Abzweigung, dann nehme ich eine Umkehr, dann drehe ich mich rum, dann fahre ich in eine andere Richtung. Wenn ich aber denke, Gott ist jemand, der mir hilft, dann wende ich mein Angesicht vielleicht Gott zu und sage, Gott, komm in mein Leben. Aber irgendwo denke ich, hoffentlich hilft er mir. Und die Frage ist dann, verändere ich meine Richtung? Oder bin ich immer noch auf dem gleichen Weg unterwegs, in die gleiche Richtung, nur mach's jetzt ein bisschen mit Gott und hab da jemand, der mir hilft. Das ist etwas, wo ich drüber nachdenke und wo ich vielleicht auch denke, wir dürfen da nicht zu voreilig sein. Menschen müssen zu Gott kommen, weil sie merken, ich bin von Gott getrennt, ich lebe in Schuld. Christus ist für mich gestorben. Und nicht, weil sie jemanden brauchen, der sich um ihre Ehe kümmert, um ihre Familie kümmert, um ihre kranke Schwiegermutter kümmert oder sonst jemand. Buße bedeutet, ich erkenne meine Trennung von Gott und ich wende mich um. Ich nehme eine radikale Richtungsänderung in meinem Leben. Und ich denke, das ist vielleicht das, was uns so auch begleiten sollte. Wo kommt Sünde her? Was ist Sünde? Und wie geben wir es auch weiter? Wie möchten wir Menschen zu Jesus führen? Ich denke oft an den reichen jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist und der sagt, Jesus, wie komme ich in den Himmel? Und Jesus sagt, tu das, tu das, tu das. Und er sagt, mache ich alles. Und wo Jesus dann zu ihm sagt, jetzt gib allen Reichtum weg, gib ihn den Armen und dann komm und folge mir nach. Ich denke oft, Mensch, Jesus, der war doch so gut. Der musstest du gerade von dem genau das verlangen, was der, wo du wusstest, der kann es nicht bringen. Jesus hat es von dem verlangt, weil Jesus hat die Eingangstür in den Himmel nicht niedriger gemacht, weil er wusste, der Mann versucht letztendlich, er ist in der falschen Richtung. Und der Punkt in seinem Leben wird entscheiden, ob er sich umkehrt, umwendet oder nicht. Und das ist für mein Leben wichtig. Bin ich wirklich umgekehrt? Oder gebe ich das an Menschen weiter? Amen. Lasst uns vielleicht noch, wir sind ja nicht so viele, ein bisschen Zeit auch nehmen, dass wir zusammen beten, einfach so zwei, drei, vier kleine Gruppen. Wir haben 9:10, dass wir 15 Minuten noch zusammen beten. Würde ich euch gerne noch ein Gebetsanliegen nennen. In Marburg beginnt heute Abend ein Kongress über Psychotherapie und Seelsorge. Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gefährlich, aber wenn ihr das mitbekommen habt, in den letzten Wochen ist da ziemlich Aufruhr, weil sogenannte Lebensrechtsgruppen, ich will das jetzt nicht negativ sagen, aber Gruppen aus Schwulen, Lesben, Homosexuellen, Linkes Bündnis und irgendwelche anderen Gruppierungen noch, die sich dem angeschlossen haben, da ziemlich gegen Stress machen. Die fahren, glaube ich, morgen auch mit Bussen nach Marburg. Die haben schon in den letzten Wochen Sachbeschädigungen gemacht und werfen diesem Seminar auch wieder vor, sie würden Homosexuelle umpolen wollen oder umtherapieren wollen, obwohl das überhaupt kein Bestandteil dieses Kongresses ist. Aber dort sind Christen, die unter anderem auch über die Identität, das Finden der Identität als Mann oder als Frau nachdenken. Nun widerspricht es genau dem Gender Mainstream, dass das so eine Einheitsmatsche letztendlich ist, sondern dass der Mann ist und der Frau die Frau. Und das allein reicht schon, wenn man sagen will, die Frau entdeckt ihre Identität oder der Mann entdeckt seine Identität. Allein das reicht schon aus, um mittlerweile jede Menge Gruppen auf den Plan zu bringen, die dagegen vorgehen. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir einfach für dieses Seminar beten. Und auch für die Menschen beten, die jetzt so wirklich voller Hass dagegen sind. Also das ist schon, ich habe so ein paar Sachen eben noch gelesen, das ist schon, da bleibt einem schon die Spucke im Hals stecken, wie böse und wie voller Hass gegen dieses Seminar das ist. Jesus hat gesagt, wir sollen die Feinde lieben. So lasst uns für diese Menschen beten, lasst uns auch für das Seminar beten und einfach noch ein paar Minuten diese Zeit nehmen. Okay, also wird es vielleicht der eine oder andere schon gehört haben.